Das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde auch nach 10 Jahren noch da ist. Vor 14 Tagen war ich auf einem Gemeindejubiläum, die feierten ihren 100. Geburtstag. Ich habe mir vorhin vorgestellt, wenn die das auch so gemacht hätten, mit den Blumen aus jedem Jahr einer, da hätte man einen ganz besonderen Punkt und vor allen Dingen Zeit einplanen müssen. Aber hier wurde ja deutlich, was eigentlich der Reichtum ist, dass es um Menschen geht, um Menschen, die Jesus verändert, die Jesus gefunden hat und die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Wir haben ein Thema jetzt, über das ich zu sprechen habe. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, typisch FEG heißt das. Ich habe mal ein ziemlich umfangreiches Buch dazu geschrieben. Dafür haben wir jetzt auch keine Zeit. Ich habe überlegt, wie wir das am besten machen, auch innerhalb dieses Gottesdienstes. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es gut, wir hören auf ein Wort Gottes, das davon spricht, wie das eigentlich begonnen hat mit der Gemeinde. Und ich werde Ihnen einige typische Dinge dann anhand dieses Textes bewusst machen. Ich weiß nicht, ob Sie eine Bibel da haben. Wenn Sie eine Bibel da haben, wäre Apostelgeschichte 2 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 2. Manchen ist das vielleicht auch so bekannt, dass sie sagen, das habe ich im Kopf. Und andere könnten es heute Abend vor dem Einschlafen nochmal nachlesen. Apostelgeschichte 2, gar nicht so schwer zu finden. Typisch FEG. Und vorhin wurde gebetet, dass Gott unsere Ohren und unsere Herzen öffnet. Das wäre natürlich das Schönste, wenn das passiert. Eine wichtige Voraussetzung nach meiner Erfahrung ist, dass man in einem Gottesdienst sitzt und sagt, Jesus, mach mir jetzt irgendwas wichtig, für mich ganz persönlich. Wenn Sie so hier sitzen und einfach offen sind, dass Gott Ihnen ganz persönlich ein Wort gibt, dann werden Sie nach dem Gottesdienst wissen, was Sie zu tun haben. Okay? Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, ich lese von Vers 37 bis 42. Sie müssen sich vorstellen, eine große Menschenmenge in Jerusalem, die feierten ein Fest. Gott gießt seinen Geist auf seine Jünger und seine Jüngerinnen, da sind Männer und Frauen zusammen, die sich zu Jesus gehalten hatten. Und dann kommt etwas in Bewegung und die loben Gott und die Menschen dort sind erstaunt. Und dann predigt der Petrus, der mit Jesus ja unterwegs gewesen war, und sagt den Leuten, das sind nicht irgendwelche Verrückte, die sind auch nicht berauscht durch Alkohol oder sowas, sondern wir haben Jesus Christus erlebt. Und dann spricht er von der Auferstehung von Jesus. Und dann passiert etwas, was eigentlich das Beste ist, was überhaupt passieren kann. Die Leute werden getroffen in ihren Herzen und sie fragen Petrus, was sollen wir tun? Und dann kommt dieser Text, Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die noch fern sind, so viel der Herr unser Gott herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Also typisch FEG, das ist unser Thema. Wenn ich das Losungsbuch in den Kühlschrank lege, was erst einmal vorgekommen ist, dann sagt meine Frau das wieder mal ganz typisch. Ich bin manchmal so in Gedanken verloren, dass solche Dinge passieren können. Ist aber erst einmal vorgekommen. Also wenn man sagt, das ist ja typisch für den, dann ist es ein besonderes Kennzeichen, dass jemand mit sich herumträgt. Übrigens, das Wort Typ oder Typos kommt auch im Neuen Testament vor. Und es bedeutet eigentlich, dass etwas eingeschlagen ist. Also ein sichtbarer Eindruck. Das ist gemeint mit diesem griechischen Wort Typos. Und es wird gebraucht dort für Grundform oder für Urbild. Also wenn man sagt typisch FEG, dann wäre die Frage jetzt dran, was ist eigentlich typisch für freie evangelische Gemeinde? Wir haben in Deutschland 402 solcher Gemeinden. Das heißt, seit gestern 406 solcher Gemeinden. Wir haben gestern 4 neue Gemeinden in diese Bundesgemeinschaft aufgenommen. Das ist ein ganz buntes Bild. Ich bin ja immer unterwegs in diesen Gemeinden. Die sind so verschieden, dass man sich fragt, gibt es denn da überhaupt was Typisches? Ja, das gibt's. Und zwar 6 Dinge möchte ich Ihnen nennen, die ich für typisch halte. Und damit hier keine Missverständnisse auftreten, das Volk Gottes ist ja viel größer als die freien evangelischen Gemeinden. Und vieles von dem, was ich sage, wird auch für andere zutreffen, die irgendwo in Orten leben, auch in unserem Land, und Jesus Christus nachfolgen. Also, was ist eigentlich typisch? Freie evangelische Gemeinden wollen Gemeinden sein, die ganz klar und eindeutig zum Glauben an Jesus rufen. Das ist ganz typisch. Das ist, so haben wir uns gestern bewusst gemacht, eigentlich auch das Wichtigste. Denn Menschen sind verloren ohne Jesus. Sie brauchen ihn, um Leben zu haben, über den Tod hinaus. Davon sind wir fest überzeugt. Und ich bitte Sie, sich einen Augenblick mal bewusst zu machen, was hier damals in Jerusalem, vermutlich im Jahre 30, passierte. Menschen wurden getroffen in ihren Herzen und sie fragen, was ist denn jetzt eigentlich dran? Was sollen wir tun? Und dann kommt dieses bekannte Wort, das in manchen Bibeln fett gedruckt ist, tut Buße. Wobei dieser Begriff in unserer Sprache etwas missverständlich ist. Da steht ein Wort, das bedeutet so viel wie Sinnesänderung. Also nicht ich büße für was, sondern ich ändere meinen Sinn. Nun muss ich eigentlich noch hinzusetzen, dass selbst dieses griechische Wort, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, auch noch missverständlich ist. Ich lasse mal bei Julius Schniewind, das war ein Theologe, der vor vielen Jahrzehnten gelebt hat, der Wert darauf legte, dass wir uns immer bewusst machen, dass das Neue Testament zwar in Griechisch festgehalten ist, aber dass die Jünger Aramäisch sprachen und Jesus Aramäisch sprach und vom Hebräischen her kam und hier eigentlich das Wort Schub, das ist das hebräische Wort, gemeint ist. Ich sage das deshalb, weil dieses Wort wirklich das Wort für Umkehr ist. Und hebräische Menschen das immer ganzheitlich verstehen. Also nicht hier oben ändert sich was in meinem Kopf bei einer Bekehrung, sondern der ganze Mensch ändert seine Richtung, und zwar total. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Genau das ist gemeint. Tut Buße. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, hier steht ja, die ließen sich taufen, was wir in freien evangelischen Gemeinden ja auch machen. Und das passierte damals nicht in frommen Häusern, sondern in der Öffentlichkeit der Stadt. Machen manche Gemeinden heute auch noch. Also Wasser war ja was Kostbares. Da wo Wasser war, da gab es auch Menschen. Da machten Leute deutlich, so wie wir einsteigen in die Fluten und untertauchen, so ist unser altes Leben gestorben mit Christus. Und so wie wir auftauchen und wieder dort sind, so haben wir neues Leben angenommen durch Jesus Christus. Man führte den Leuten das ganz plastisch vor Augen. Hier ist etwas total anders geworden. Neue Geburt nennt die Bibel das. Und ich habe die Zeit nicht dazu. Ich kann das nur ganz kurz skizzieren. Aber im Klartext heißt das, wenn in diesem Gottesdienst jemand sitzt, der sagt, ich hab's kapiert, und ich setze mein ganzes Vertrauen jetzt auf Jesus und mache Schluss mit dem egozentrischen Leben und mit dem, was ich bisher für wichtig gehalten habe, und bitte Jesus, dass er dieses alte Leben fortnimmt, meine Schuld vergibt und mir neues Leben gibt, dann ist er eine neue Schöpfung. Ob wir das in den Kopf kriegen oder nicht. So wird man Christ. Und es ist typisch für freie evangelische Gemeinden, dass sie alles einsetzen, um Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen, damit Menschen verändert werden. Menschen aus allen Generationen, denn allen gilt das. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann das nicht deutlich genug sagen. In einem Land, in dem der Begriff Christ so diffus gebraucht wird wie in unserem. Also es ist ja interessant, wenn man in die Fußgängerzone einer Stadt geht und fragt, was ist eigentlich ein Christ? Für manche ist jeder Mitteleuropäer ein Christ. Was totaler Unsinn ist, in vielen asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Ländern gibt es viel mehr überzeugte Christen als in Deutschland. Deshalb Sie das wissen. Für viele Leute in unserem Land hat Christsein was mit einem moralischen Level zu tun. Also irgendwann habe ich den erreicht und dann darf ich mich Christ nennen. Deshalb die typische Antwort auf die Frage, sind Sie Christ? Ich bemühe mich. Können Sie alles vergessen? Christen sind Leute, die begriffen haben, ich brauche Jesus, um Leben zu haben. Und die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Und ich sage das so klar, weil das meine Verantwortung ist, weil es ganz wesentlich ist, auch hier in diesem Raum heute Morgen zu wissen, ich gehöre zu Jesus Christus und lebe mit ihm. Das ist das Erste, was man wissen muss, wenn es um das Typische geht für freie evangelische Gemeinden. Ein zweites. Freie evangelische Gemeinden, auch das ist typisch für sie, wollen Gemeinden von Glaubenden. Also wie ich vorhin beschrieben habe, von Christen sein. Und wenn Sie mich jetzt zurückfragen, aber woran machst du das dann fest? Dann müssten Sie eigentlich nochmal hineinschauen in diesen Text oder sich bewusst machen, was Sie vorhin gehört haben, als ich ihn gelesen habe. Da steht, an diesem Tag wurden hinzugefügt. Und dann steht da sogar die Zahl, wie viele Leute das waren. Hinzugefügt. Ja, wo denn hinzu? Zur Gemeinde Jesu. Und jetzt könnten wir durchs ganze Neue Testament gehen. Epheser 1 haben wir vorhin gehört. Immer wieder wird deutlich, es gibt eine Gemeinde und die besteht aus Menschen, die zu Christus gehören. Und wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann gehört er zu dieser Gemeinde. Und wenn er nicht zum Glauben gekommen ist an Jesus, dann gehört er nicht dazu. Die Bibel macht ganz deutlich, Gemeinde Gottes besteht ausschließlich aus solchen Menschen, die glauben. Nicht aus starken Menschen, auch nicht aus starken Typen, nicht aus Gewinnern, nicht aus Siegern, sondern aus Menschen, die begnadigt sind durch Jesus und das für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Das ist Gemeinde. Nun ist hier nicht von freier evangelischer Gemeinde die Rede in Apostelgeschichte 2. Ja, man kann sogar sagen, hier ist ja noch nicht mal konkret von einer bestimmten Gruppe die Rede, sondern sie wurden hinzugefügt. Und jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, was wichtig ist, um das zu begreifen, auch weiterzudenken, wie das dann mit Gemeinden überhaupt ist. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen unsichtbarer Gemeinde und sichtbarer Gemeinde. Man hat das auch in der biblischen Theologie immer wieder getan und das ist richtig. Also nochmal, wenn in diesem Gottesdienst jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann gehört er in dem Augenblick zur unsichtbaren Gemeinde, deren Grenzen wir überhaupt nicht kennen. Manfred Siebald hat ein Lied gesungen oder geschrieben, darin heißt es, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Wir werden staunen, wo die Leute alle herkommen. Ich hatte früher in meinem Arbeitszimmer zu Hause so eine Weltkarte und da war immer mit Farben dargestellt, also wie viele Leute zu welchen Religionen gehören und so. Man hat das versucht, geografisch aufzufächern. Und dann konnte man auch, da gab es eine bestimmte Farbe so für Protestanten und für Katholiken und. Das können Sie alles vergessen. Sondern das Volk Gottes wird aus den unterschiedlichsten Menschen, aus den unterschiedlichsten Regionen und Gruppen kommen. Diese Zahl und diese Grenzen kennt nur Gott, der unsichtbaren Gemeinde. Und wenn hier steht, die wurden hinzugefügt, dann ist genau das gemeint. Aber manchmal treffe ich Leute, die strahlen mich an und sagen, wenn ich frage, wo kommen Sie denn eigentlich her? Ich gehöre zum Volk Gottes und meinen damit das Unsichtbare. Und sind nirgendwo richtig zu Hause. Und ich glaube, dass genau das falsch ist. Hermann Heinrich Grafe, der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde, 1854 war das, in Wuppertal, er hat gesagt, das bewegte ihn als erstes. Kirche kann nicht aus Gläubigen und Ungläubigen bestehen, sondern weil, wie ich vorhin gesagt habe, in der Bibel Gemeinde nur aus Glaubenden besteht. Deshalb kann ich nicht, das war für ihn und für die Leute damals ganz wichtig, etwa das Abendmahl gemeinsam feiern mit Glaubenden und Nichtglaubenden. Das ist geradezu ein Unrecht an den Menschen, die nicht glauben, sie in eine Sicherheit hineinzuwiegen, die es nicht gibt für sie. Deshalb traten damals im November 1854 eine Gruppe von Menschen aus der Kirche aus und gründeten eine Gemeinde. Und zwar eine Gemeinde von Glaubenden. Und jetzt kommt das, was Sie unbedingt begreifen müssen und festhalten müssen. Dieser Hermann Heinrich Graf, und es ist meine Überzeugung, dass das biblisch ist, sagte aber nicht, da ist ja die unsichtbare Gemeinde und das genügt jetzt für uns. Sondern er sagte, diese Gemeinde von Glaubenden braucht auch eine sichtbare Darstellung. Damit das niemand falsch versteht. Das war schon in dem Austrittsschreiben deutlich, dass diese Männer und Frauen sich damals nicht als solche verstanden, die eine reine Gemeinde bilden. Oder die was Besonderes sein wollten. Ihnen war sehr bewusst, dass Gott seine Leute in den unterschiedlichsten Kirchen hat. Aber sie sahen eine Verpflichtung darin, im neutestamentlichen Sinn mit Männern und Frauen auch eine sichtbare Gemeinschaft zu bilden, derer, die wirklich an Jesus glauben. Und sie sagten, die Tür zu dieser Gemeinde muss so eng sein, dass nur Bekehrte, also nur Glaubende dazugehören können. Und sie muss so weit sein, dass alle, die wirklich zu Jesus gehören und mit ihm leben, dazugehören können. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. So eng, dass nur Glaubende. Deshalb fragen wir etwa bei Gemeindeaufnahmen nach dem Zeugnis, auch nach dem Zeugnis des Glaubens. Und so weit, dass wirklich alle, die zum Volk Gottes gehören, dazugehören. Wir sagen, wir haben keine zusätzlichen Bekenntnisse, Verpflichtungen, Sonderlehren oder sowas. Sondern wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, dann gehört er zur unsichtbaren Gemeinde und konsequent darf er dann auch zu dieser Gemeinde gehören, die miteinander Gemeinde leben will. Genau das ist etwas, was ganz typisch ist für freie evangelische Gemeinden. Im Grunde ist es eine Nachbildung dieser unsichtbaren Gemeinde Gottes. Ein drittes. Typisch für freie evangelische Gemeinden ist, dass wir sagen, die verbindliche Grundlage für unsere Lehre und für unsere Leben soll allein dieses Buch, soll allein die Bibel sein. Das steht übrigens auch in der Präambel, wenn Sie mal eine Verfassung dieser Gemeinden sehen. Und auch das möchte ich gerne wieder an diesem Text hier festmachen. Da steht, die Leute, die also von Gott hinzugefügt wurden zur Gemeinde, blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also, damit das klar ist, Apostel waren die Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Etwa 3 Jahre waren das. Das war die beste Ausbildung, die es überhaupt jemals gegeben hat. Die haben nicht nur mit Ohren gehört, sondern sie haben Jesus gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er handelte, was er getan hat. Sie haben seine Lehren aufgenommen, das, was er ihnen gesagt hat. 3 Jahre Lebensschule mit Jesus, das war ihre Ausbildung. Aber nicht nur. Gerade der Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, der sagt, auch nach der Auferstehung von Jesus war Jesus noch einmal 40 Tage da mit seinen Jüngern und hat sie gelehrt. Das war die beste Kurzbibelschule, die es jemals gegeben hat. 40 Tage lang intensive Lehre von Jesus über das Reich Gottes. Also, das waren die Apostel. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, aber wir haben ja nicht nur das Neue Testament, wir haben ja auch das Alte Testament, die hebräische Bibel, und sagen, das ist für uns verbindlich. Dann gehört auch das zur Lehre der Apostel. Haben Sie mal das Matthäusevangelium gelesen? Das steht fast in jedem Kapitel, wirklich fast in jedem Kapitel, wenn erzählt wird von Jesus, wie geschrieben ist bei den Propheten. Und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wer das Alte Testament ohne Christus liest, der bleibt im heidnischen Denken stecken. Es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, diese Bibel hat eine Mitte, nämlich Christus. Das Alte Testament weist auf ihn hin. Das Neue Testament sagt uns, wer er ist und wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Das allein ist verbindlich für freie evangelische Gemeinden. Deshalb versuchen wir auch nichts darüber hinaus festzulegen, sondern sagen, es ist immer und bleibend wichtig, dieses Buch, also die Bibel, auszulegen und darauf zu hören. Und das passiert in Gemeinden, sicher auch in dieser Gemeinde, in vielen Hauskreisen, in Gottesdiensten, in Gesprächen und vor allen Dingen im persönlichen Bibellesen. Ich habe manchmal Sorge, dass Leute nur noch von Losungstexten lesen, nur noch von den fettgedruckten Stellen der Bibel und die Zusammenhänge nicht mehr sehen und nicht wirklich hineinwachsen ins Wort Gottes. Aber die Bibel sagt, das ist unsere Nahrung. Deshalb ist es so wichtig. Das ist auch wichtig heute in einer Zeit, in der ethisch alles wegschwimmt. Ich kann das nur anreißen. Aber glauben Sie nicht, dass man eine junge Generation damit prägen kann, dass man sagt, also das war schon immer so. Oder das hätten wir uns früher mal leisten sollen. Sondern wir müssen auch Ethik in Gemeinden als Christen verbindlich festmachen am Wort Gottes und sagen, weil das hier so steht, deshalb gilt es. Und ich weiß nicht, ob Sie mit mir der Überzeugung sind, dass das nicht nur für fromme Leute gilt, sondern auch für ein Land. Denn Gott hat den Menschen geschaffen. Wir haben als Evangelische Allianz zur Wahl Wahlprüfsteine herausgegeben. Die machen sich fest an den 10 Geboten, weil wir gesagt haben, das ist gut, auch im Blick auf den 22.9. mal zu fragen, was sagt eigentlich das Wort Gottes? Auch zum Zusammenleben von Menschen. Und dann zu fragen, ja, welche Partei entspricht denn am ehesten dem, was Gott wichtig ist? Auch für unser Land und für unsere Gesellschaft. Also verbindliche Grundlage, die Bibel, das Wort Gottes. Typisch für freie evangelische Gemeinden. Ein viertes. Typisch für freie evangelische Gemeinden ist auch, dass Gemeinschaft erfahrbar ist. Gemeinschaft. Woran ich das festmache hier, das werden Sie sofort sehen, wenn Sie sich diesen Text bewusst machen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur im Kopf haben, wie es sein sollte, sondern zum Christsein gehört, dass ich eine Erfahrung habe, dass ich also das praktiziere, was Gott sagt. Und vieles im Neuen Testament können Sie gar nicht für sich alleine umsetzen. Sondern da brauchen Sie Schwestern und Brüder, Menschen, mit denen Sie gemeinsam leben. Also wenn Sie sich jetzt fragen, wovon spricht er? Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Da brauchen Sie doch Leute, oder? Einer achte den anderen höher als sich selbst. Vergebt einander, so wie der Herr euch auch vergeben hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder Johannes 13, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das geht nur in einer Gemeinschaft von Menschen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wir genau das, was wir hier lesen, umsetzen. Das ist in Gemeinden nicht so einfach. Manchmal denke ich, diese vielen Hobbykreise, die wir haben, die haben es viel leichter. Da versammeln sich wirklich manchmal ähnliche Typen. Also die Taubenzüchter bei uns im Ruhrgebiet. Die haben es nicht so schwer, sich miteinander zu verständigen. Die haben ihr Thema und ihre Leidenschaft und das bindet sie zusammen. Gucken Sie sich mal in Gemeinden um. Allein wenn Sie meinen Platz jetzt hier hätten. Ganz unterschiedliche Leute. Junge Leute, alte Leute. Manchmal sieht man es den Gesichtern schon an, wie verschieden die Typen sind. Sie haben alle nur eine Erfahrung, wenn sie zur Gemeinde gehören, dass Jesus sie ergriffen hat und zu neuen Menschen gemacht hat. Aber die Vielfalt, die ist geblieben, die ist sogar Gott gewollt. Und das miteinander zu leben, in Gemeinschaft, ist etwas Wunderschönes, wenn es umgesetzt wird, wenn es wahr wird. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Jetzt könnte ich weitermachen. Die Bibel sagt ja sogar, die Unterschiedlichkeit soll nicht eingeebnet werden. Also, dass man das irgendwo in so einen Rahmen bringt und 0815-Typen daraus macht, sondern die unterschiedlichen Begabungen sollen eingebracht werden in die Gemeinde, damit Menschen beschenkt werden. Das Wort Koinonia, was für Gemeinschaft steht im Neuen Testament, heißt streng übersetzt eigentlich geben und empfangen. Also nicht nur nebeneinander auf den Stühlen sitzen. Geben und empfangen. Und Gott hat uns natürliche Begabungen gegeben. Und er gibt uns auch Gaben des Geistes, auch seiner Gemeinde heute. Und die sind dazu gedacht, dass wir uns gegenseitig beschenken, zum gemeinsamen Nutzen steht der aller. Und wenn wir lernen, das miteinander zu leben, dann werden wir einen Reichtum entdecken in Friedberg und anderswo, der uns in Staunen bringt. Mehr noch, ich muss das wenigstens sagen, das ist eigentlich das größte Zeugnis nach außen, das Echtheitszeichen der Gemeinde Jesu, wie sie miteinander umgehen und sich lieb haben. Wir denken immer, die Rhetorik des Pastors macht es. Nee. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr echt seid, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Ich muss weiter. Was ist typisch für freie evangelische Gemeinden? Typisch ist, dass sie ihren Grund allein in Jesus sehen. Und ich mache Ihnen damit bewusst, was hier vom Brotbrechen gesagt wird. Also Brotbrechen ist ja ein Wort, das verstehen wir heute gar nicht mehr. So wurde ja damals gegessen. Also der Hausvater nahm das Brot und dann dankte er dem Vater im Himmel dafür und dann brach er es auseinander und gab es weiter. Also man könnte sagen, es ist einfach gemeinsam essen. Also das entdecken ja auch manche Gemeinden. Nachher, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig aufgenommen habe, gibt es gemeinsames Essen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, miteinander Gemeinschaft zu haben. Ich war mal in Frankreich, da wurde ein Kongress geplant für Christen, auch in freien evangelischen Gemeinden. Und das erste, und das war ein ausführlicher Programmpunkt, war dass die Planung der Mahlzeiten und das, was es gab und wie die Gänge im Einzelnen auszusehen hatten. Und mein Freund, der dafür verantwortlich war, der guckte mich plötzlich an und sagte, erstaunst du. Ihr Deutschen fangt immer mit den Themen an und mit den Referenten, aber für uns Franzosen ist es vor allen Dingen wichtig, dass das Essen stimmt. Also, das soll man nicht unterschätzen. Manchmal löst sich eine Atmosphäre auch in einem Haus, wenn man miteinander isst. Nur, hier sind ja viel bibelkundige Leute, Brot brechen, das meint noch was anderes. Viel tiefer. Jesus nahm das Brot, dankte, brach es auseinander und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist der Grund der Gemeinde, der feste Grund, Jesus Christus. Er ist das Brot des Lebens. Glauben Sie das? Davon lebt Gemeinde, von dieser Nahrung. Also wenn das nicht so wäre, dann müssten wir die tollsten Typen aus Friedberg sammeln, um eine gute Gemeinde zu bauen. Aber weil Jesus der Grund ist, dürfen wir schwache und labile Leute einladen zur Gemeinde. Weil er der Grund ist, hält er diese Menschen zumindest. Das ist was ganz Wesentliches. Deshalb haben auch Menschen, die viele Pleiten erleben, Versager, ihren Raum in der Gemeinde, weil sie von Jesus leben und Jesus Menschen festhält und verändert. Ist das nicht schön? Und Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zur Erinnerung an mich. Der Kelch, der Abendmahlskelch, wenn wir ihn nehmen, macht bewusst, das Blut Jesu wäscht mich rein von aller Sünde. Ich weiß nicht, ob hier Männer und Frauen sitzen, die wissen, was für eine Belastung Sünde sein kann. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die meint, ganz locker damit umgehen zu können. Dann drücken wir die Dinge immer weg, so ins Unterbewusstsein. Und dann steht das wieder auf und macht uns seelisch krank. Manchmal kommen nachts irgendwelche Dinge hoch. Und ich sage das auch denen, die hier sitzen und zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und voll Begeisterung anfangen mit Jesus und 3 oder 4 Tage später plötzlich wieder in einer alten Sache drin hängen. Kennst du das? Dann treffe ich manchmal junge Leute, die mir sagen, hat nicht funktioniert mit meiner Bekehrung. Ich bin wieder reingestapft in so eine Geschichte. Ich sage manchmal, das ist so ähnlich wie früher, wenn ich ein neues Schulheft anfing. Also auf den ersten Seiten habe ich unglaublich schön geschrieben. Ich bin mit einer Begeisterung angefangen, mit so einem neuen Heft. Aber wenn dann auf Seite 3 irgendwas wieder daneben ging, dann hatte ich überhaupt keine Lust, das Heft mehr weiterzuführen. So geht das auch manchmal im Leben. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Meine Schwestern und Brüder, wir können so alt werden, wie Gott uns alt werden lässt. Wir bleiben auf Vergebung angewiesen. Es gibt ein Wachstum im Glauben, aber wir bleiben auf Vergebung angewiesen. Das ist der Grund der Gemeinde. Und das 6. und letzte, was ist typisch für freie evangelische Gemeinden? Das letzte sage ich ganz vorsichtig, mit einer großen Hoffnung und Sehnsucht, dass solche Gemeinden in ungeteilter Hingabe an Jesus leben. In ungeteilter Hingabe. Ich mache das fest, dass von diesen ersten Christen in Jerusalem gesagt wird, sie blieben beständig im Gebet. Gebet, so wird manchmal übersetzt, heißt reden mit Gott, aber das ist nur ein Ausschnitt daraus. Gebet heißt viel mehr. Gebet heißt, dass ich jeden Augenblick weiß, der Herr ist da. Also mal persönlich gesagt, ich hätte überhaupt keinen Mut, hier zu Ihnen zu sprechen, wenn ich nicht wüsste, er ist hier. Ich glaube das ganz fest, er ist hier. Und es hängt nicht an meinem Vokabular, was hier passiert, sondern es hängt daran, dass er Menschen öffnet und in Bewegung bringt, auch in diesem Gottesdienst. Davon lebe ich. Und ich weiß aus meinem Leben, dass die Kraft wächst in der Hingabe an Jesus, nicht indem ich irgendwas in mir mobilisiere, sondern je enger ich bei Jesus bin, je enger ich mit ihm verbunden lebe, desto, Sie verstehen das richtig, desto stärker werde ich. Sie feiern ihren 10-jährigen Geburtstag als Gemeinde. Ich treffe manchmal Leute in jungen Gemeinden, die sagen mir, sag mal, ist das eigentlich ein kirchengeschichtliches Gesetz, dass nach 200 oder 300 Jahren du das alles vergessen kannst und neu anfangen musst? Woran zeigt sich die Lebendigkeit einer Gemeinde? Hat das was mit ihrem Alter zu tun? Dass sie mit den Jahren, weil es einfach nicht anders geht, verkrustet oder erstarrt? Nein, das hat überhaupt nichts mit dem Alter einer Gemeinde zu tun. Eine Gemeinde ist so lebendig, so eng sie mit Jesus verbunden ist und in der Hingabe an ihn lebt. Und ich möchte Ihnen das gerne mitgeben, auch für die Zeit, die vor euch liegt, als Gemeinde hier in Friedberg. Leben in enger Verbindung zu Jesus, in ungeteilter Hingabe an ihn. Darauf kommt es an. Ich habe gestern auf dem Bundestag erzählt von einer Konferenz. Ich habe davon gelesen, die 1948 in Beatenberg war. Oder auf Beatenberg, oberhalb des Thunersees. Manche kennen das. Das ist eine große Bibelschule. JFC, Jugend für Christus, hatte dort im Jahre 48 eine Konferenz. Und eines Tages während dieser Konferenz gingen 4 junge Leute, 4 Männer, abseits von der Konferenz in die Berge hinein, um miteinander zu beten. Einer von ihnen erzählt das und ich las das. Er sagt, wir hatten ein Beichttreffen zunächst, wo wir uns Schuld bekannt haben und dann vor Jesus bekannt haben. dann haben wir vier uns ganz neu in die Hände Gottes gegeben. Wir haben gesagt, Herr, dir soll unser Leben gehören. Wir möchten wachsen in der Gemeinschaft mit dir. Nimm du uns in deine Hände, präge du uns und gestalte du unser Leben. Und Gott hat aus diesen vier Männern, aus jedem von ihnen, ein besonderes Werkzeug gemacht. Der eine war Bob Evans, der Gründer und Leiter der Greater Europe Mission. Der andere war Hubert Mitchell, ein Pioniermissionar in Indien. Der dritte Billy Graham, der den meisten von uns bekannt ist. Und der vierte Dozen Trotman, der Gründer der Navigatoren, einer Bewegung, die vor allen Dingen unter Studenten arbeitet und in der es um Bibelwissen geht. Was glauben Sie, was passiert, wenn Menschen sich Gott ganz zur Verfügung stellen und sagen, wir wollen dir ungeteilt gehören? Dann verändert er sie und macht sie zu seinen Werkzeugen. Und wenn eine Gemeinde gemeinsam sagt, Herr, nimm du uns in deine Hände und gestalte du uns und gebrauche uns zu deiner Ehre, dann passiert wirklich etwas. Machen Sie mit. Typisch FEG. Ich wünschte, dass es typisch wäre. Und dass Gott euch einfach gebraucht in eurer Stadt und zu Menschen macht, die sein Reich bauen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und ich bitte Sie aufzustehen dazu. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe und bewahre euch seinen Frieden. Amen.